Heute erscheint der erste Roman des Berliner Autors Nejati Özirim. Man konnte schon Theaterstücke von ihm sehen, in Zürich, in Mannheim, auch in Berlin zum Beispiel sein Stück Get Deutsch or Die Tryin, das ist der Titel. Im Gorki-Theater war das zu sehen. Nejati Özirî war auch künstlerischer Leiter des Internationalen Forums beim Berliner Theatertreffen. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, mit einem anderen Prosatext haben sie beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb den Publikumspreis gewonnen und auch den Kelag-Preis. Jetzt ist aber der erste Roman da, das ist ja wahrscheinlich nochmal was anderes. Wie begehen Sie denn heute den Erscheinungstag, wenn Sie nicht gerade Interviews geben müssen?
Also es fühlt sich tatsächlich schon sehr besonders an. Man könnte ja jetzt erstmal denken, ah ja, ist nicht der erste Text, der veröffentlicht wird. Und so eine Premiere im Theater ist ja auch durchaus was Besonderes. Aber mit dem Buch ist es schon nochmal irgendwie anders. Ich werde heute Abend eine Menge Freunde und Freundinnen von mir treffen und wir werden einfach gemeinsam anstoßen. Ich glaube so.
Private Buchpremierenparty dann.
Genau, so ein bisschen. Tatsächlich sind das auch alles Leute, die zum Beispiel bei dem Trailer mitgewirkt haben oder die gefeedbackt haben. Bei mir ist es schon so, dass sozusagen mein engeres Umfeld war schon extrem auch bei dem Entstehungsprozess beteiligt. Also ich kann zum Beispiel Raquel Duckbar gar nicht genug danken. Die hat das Ding auch, also nicht nur den Trailer gemacht, sondern auch immer wieder gelesen. Neben dem Lektorat, was sozusagen der Verlag macht, waren Sascha Salzmann ist für mich, seit ich denken kann, eine wichtige Person in meinem Schreiben.
Ihre Kollegin am Maxim-Gorki-Theater, könnte man sagen.
Ne? Ja, wir sind ja beide nicht mehr am Maxim-Gorki-Theater, schon lange nicht mehr. Genau, aber ich habe ganz viele schreibende Freundinnen. Man denkt ja immer, Schreiben ist so eine einsame Sache. Ist es aber nicht, sondern wir stehen eigentlich permanent in einem Austausch. Und genau, die sozusagen, alle, die irgendwie beteiligt waren an diesem Buch, sind heute Abend da.
Wenn man Ihren Roman aufschlägt, dann liest man nach dem Titel zuerst Sätze von Christa Wolf, der ostdeutschen Autorin, der Großen, aus ihrem Cassandra-Roman als Motto vor ihrem Text. Was bedeutet Ihnen denn Christa Wolf?
Oh, das ist eine schöne Frage. Christa Wolf als Person bedeutet mir gar nicht so viel. Ich gehöre nicht zu den AutorInnen, die sich so sehr viel auch für die Biografien von anderen Menschen dahinter interessieren. Ich mag wirklich einfach ihre Texte extrem. Und bei Christa Wolf ist es so, ich finde, Christa Wolf hat einfach einen unglaublichen Sound. Also einen ganz, ganz eigenen Ton. Und ich würde sagen, das ist mir persönlich auch immer im Schreiben ein wichtiges Anliegen. Miriam Schellbach, das ist die Programmleiterin bei Klassen, hat auch mal zu mir gesagt, Nejati, was du sagst, ist dir so in zweiter Linie wichtig. In erster Linie ist eigentlich dir wichtig, wie es klingt. Ich komme vom Theater, ich komme irgendwie auch vom Hip-Hop, so, das sind die Dinge, mit denen ich groß geworden bin. Und da ist es einfach wichtig, wie die Sachen klingen. Und wirklich, ich habe versucht, einen eigenen Sound zu machen. Das ist zum Beispiel etwas, wo ich wirklich Christa Wolf lese und denke, wow, ich wünschte, Sätze könnten so klingen bei mir. Dann gibt es natürlich auch inhaltliche Referenzen. Also Cassandra bei Christa Wolf ist, da ist eine Figur, die weiß, dass sie sterben wird und fängt an zu erzählen. Im Prinzip die gleiche Anlage wie auch in meinem Roman.
Um das zu erklären, ihr Erzähler, der heißt Arda, der ist, liegt im Krankenhaus, seine Leber funktioniert nicht mehr richtig, es ist nicht ganz klar, was mit ihm los ist und das ist diese Situation an der Grenze zwischen Leben und Tod, von der aus Sie erzählen, um das kurz zu erklären. Ich wollte Sie aber gerne bitten, ich würde mal hier das Buch aufschlagen, ob Sie uns das Motto mal kurz vorlesen würden, damit wir das auch mal hören.
Von Christa Wolf?
Von Christa Wolf, genau. Mhm.
Ich mache die Schmerzprobe. Wie der Arzt, um zu prüfen, ob es abgestorben ist, ein Glied ansticht, so steche ich mein Gedächtnis an. Vielleicht, dass der Schmerz stirbt, ehe wir sterben.
Das ist das Motto aus Cassandra von Christa Wolf. Ich wollte auch gerne das von Ihnen hören, um Sie zu fragen, ob das denn für Sie auch eine Schmerzprobe war, dieses Buch zu schreiben, so ein Aufstechen Ihrer Vergangenheit?
Auf jeden Fall. Also es ist natürlich, stellt sich immer die Frage, wie viel eigene Vergangenheit, wie viel Biografie steckt in so einem Text. Und meine Antwort ist eigentlich immer die gleiche, nämlich alles ist wahr und alles ist gelogen. Natürlich beginnt jeder Schreibprozess, bei mir zumindest, mit eigenen Erfahrungen, mit meiner eigenen Biografie. Aber dann fängt natürlich ein Fiktionalisierungsprozess an, dann fängt die Kunst an, dann fangen die Figuren an, ein Eigenleben zu entwickeln. Ich stelle es mir immer so ein bisschen vor, dass es so ist mit Kindern. Ich habe keine Kinder, aber irgendwie denkt man wahrscheinlich, ah, die sind mir ähnlich. Und dann stelle ich auch fest, nee, das sind ganz eigene Menschen, die gehen sozusagen ganz eigene Wege. Aber trotzdem beginnt man sozusagen mit den eigenen Erfahrungen. Und das kann schmerzhaft sein, an all diese Orte zurückzugehen, an all die Erinnerungen zurückzugehen, an all die Menschen, die man irgendwo auch verloren hat und den Schmerz, den man gespürt hat. Da hinzugehen, ist eine Schmerzprobe. Und dann ist aber die Literatur großartig, weil es eigene Wege geht. Und erzählen ist wie Wasser, das sucht sich seinen eigenen Weg.
Und Ihr Erzähler, den wir schon kurz eingeführt haben, der ist da in diesem Krankenhaus und das Buch ist so etwas wie ein Brief an seinen abwesenden Vater. Die Situation ist die, seine Eltern sind beide aus der Türkei nach Deutschland gekommen. Er wurde in Deutschland geboren, da hatte sein Vater die Familie aber schon wieder verlassen, ist zurückgegangen in die Türkei. Er hat ihn selbst nie kennengelernt und schreibt jetzt diesen Text, diesen Brief an diesen Vater. Wie würden Sie das beschreiben? Was für ein Verhältnis hat Ihr Erzähler zu diesem abwesenden Mann, seinem Vater?
Ein kompliziertes Verhältnis, wie wahrscheinlich das Verhältnis meistens ist von Söhnen zu ihren Vätern oder von Kindern zu ihren Eltern. Also auf der einen Seite könnte man ja denken, der hat seinen Vater nie kennengelernt. Das heißt, der könnte ihm egal sein im Prinzip. Aber auf der anderen Seite ist er ihm natürlich nicht egal. Und es bleibt natürlich irgendwie die Frage, warum hat dieser Vater Arda zurückgelassen? Warum ist er wissend ins Gefängnis gegangen? Warum hat er sich nach dem Gefängnis nie gemeldet und sich nicht für ihn interessiert? Und ich glaube, es ist sozusagen eine Sache, einen Vater zu haben und zudem ein kompliziertes Verhältnis zu haben. Es ist eine andere Sache, einen Vater gar nicht erst zu haben und einfach nur mit dieser Lücke, mit diesen Fragen leben zu müssen oder sterben zu müssen, so wie es in Ardas Fall sozusagen im Krankenhaus ja beides möglich ist.
Wenn ich das richtig sehe, zieht sich durch Ihr Werk, also Ihre Theaterstücke, diesen Roman, auch so eine Spur von Vaterfiguren. Da sind schon mehrere aufgetaucht. Das Thema scheint Ihnen doch sehr wichtig zu sein.
Ja, wobei gar nicht nur Vater, sondern insgesamt Familie. Natürlich ist Get Deutsch or Die Trying sozusagen, das Stück, das Sie erwähnt haben, relativ nah an dem Roman. Aber auch meine anderen Theaterstücke, also zum Beispiel Der Ring des Nibelungen, was Christopher Rüping am Schauspielhaus Zürich inszeniert hat, aber auch Die Verlobung in Santo Domingo, was Sebastian Nübling am Maxim Gorki Theater inszeniert hat. Es sind immer Familienkonstellationen, auf denen ein gewisser Druck liegt. Was mich interessiert ist sozusagen, wie sich politische und soziale Umbrüche auf Familien auswirken. Was passiert eigentlich mit einer Familie, wenn sozusagen der Vater fehlt? Was passiert mit einer Familie, wenn die das Land verlassen müssen? Was passiert sozusagen mit Kindern, wenn die Eltern dem sozialen Druck oder den Erwartungen einer Gesellschaft nicht mehr gewachsen sind? Vatermal ist natürlich sozusagen im Titel referiert sehr stark auf den Vater, wobei ich persönlich auch mag, dass es von Muttermal kommt und die Mutter auch immer mitschwingt. Der Vater wird zwar adressiert, aber, also ich meine, Sie haben es ja gelesen.
Erzählt wird eigentlich mehr von der Mutter.
Erzählt wird eigentlich viel mehr von der Mutter und von der Schwester. Also es sind eigentlich sozusagen eher die anderen Mitglieder der Familie, die den Raum gegeben wird.
Ich würde trotzdem noch mal einen Moment länger auf den Vater rumreiten, weil ich habe auch in einem Zeitungsartikel einen Satz von Ihnen gefunden. Da schreiben Sie, ich und viele andere Gastarbeiterkinder verbrachten unsere Jugend draußen auf der Straße, weil zu Hause Väter wüteten, die in Deutschland als schlecht verdienende Arbeitsmaschinen funktionierten. Also das ist nur ein Ausschnitt natürlich aus dem Artikel.
Von wann ist der?
Von 2017 ist der. Was mich auch wieder an das Buch oder Gedanken an das Buch wieder weckten, weil es ist ja auch eine Auseinandersetzung mit Männlichkeit, die Sie da führen, anhand der Vaterfigur und auch anhand der Jugendlichen, von denen Sie erzählen, oder?
Ja, also im Nachhinein würde ich dem zustimmen. Es ist nicht so, dass ich mich hinsetze und denke, oh, ich schreibe jetzt ein Buch über Männlichkeit und ein Buch, das sich sozusagen mit Vätern auseinandersetzt. Ich glaube, wir leben in einem Patriarchat und da sind Väter auf eine Art immer gewalttätig über die Struktur. Also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich das erste Mal bei meiner Freundin am Tisch saß und da saß ein Vater am Tisch. Und das war für mich eine ganz, ganz ungewohnte Situation. Und er ist der netteste Mensch auf der Welt. Aber natürlich ist die reine Anwesenheit einer großen männlichen Präsenz wirkte für mich damals, ich war sehr jung, schon als eine Bedrohung. Unabhängig davon, dass er wirklich der liebste Kerl ist. Mhm. Aber so ist das halt. Ich glaube sozusagen, darüber ist jeder Familienroman immer irgendwie auch eine Abhandlung über sozusagen Väter, weil er im Patriarchat sozusagen spielt. Und auf der anderen Seite ist es schon auch so, deswegen wundere ich mich gerade über das Zitat, ja, das eine ist, natürlich gibt es gewalttätige Väter in allen Klassen, in allen Schichten, in allen Milieus, wenn man so möchte. Und gleichzeitig bin ich auch eine Generation, wenn ich so in meinem persönlichen Umfeld gucke, dann waren die Väter ehrlich gesagt auch oft nicht da. Mhm. Also sie waren sozusagen körperlich nicht da. Aber die Gewalt ist wie so ein Phantomschmerz vielleicht, aber sozusagen die ist trotzdem da, auch wenn da eine Lücke ist.
Ihr Ader, also bevor das passiert, was ihn ins Krankenhaus bringt, der steigt aus seiner Herkunft und aus der Welt, in der er groß geworden ist und entschließt sich, was mit Literatur zu machen, an die Universität zu gehen. Hat da zu tun mit lauter Mitstudentinnen und Studenten, die aus ganz anderen Milieus kommen, aus bürgerlichen so. Woher kommt denn bei dieser Figur diese Energie, die ihn da auch raustreibt und überhaupt auch die Idee, da gibt es so ein anderes Leben, das meins werden sollte?
Ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, wenn ich persönlich darüber nachdenke, warum ich was mit Literatur gemacht habe und warum ich persönlich schreibe, dann kann ich nicht so richtig einen Anlass oder einen Grund dafür nennen. Ich kann nur sagen, das ist irgendwie da. Das ist wie so ein Trieb, der so in einem ist. Ehrlich gesagt, wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich gerne was anderes tun. Aber ich kann nicht. Das ist das, was ich tun muss. Und das ist auch das Buch, das ich schreiben musste. Es ist nicht so, als hätte ich eine Wahl so richtig. Und natürlich ist es aber eine super privilegierte Position, also schreiben zu können, vom Schreiben leben zu können und so weiter und so weiter. Ich sage zwar, dass ich das gerade tun muss und gleichzeitig bin ich aber super dankbar dafür, dass das überhaupt möglich ist, weil ich ganz viele andere Menschen kenne, die das auch müssen, die auch eine Geschichte in sich tragen, die raus muss, die aber gleichzeitig sozusagen nicht das Privileg haben, sich dem auch wirklich widmen zu können.
Vatermal heißt der Roman von Nejati Üsiri. Heute erscheint er im Klasen Verlag und der Autor war hier bei uns. Vielen Dank für den Besuch.
Danke sehr.